Liebe Zuschauer, so toll, dass Sie da sind. Grüße hier ins ganze Sendegebiet, Deutschland, Österreich, die Schweiz oder wo man uns auch sonst noch empfängt. Es ist Sabbat, es ist Ruhetag und wir sind zusammen in dieser doch herausfordernden Zeit, aber es ist immer wieder schön, dass wir uns treffen können. Und Kinder, wenn ihr jetzt denkt, okay, die Predigt kommt, vielleicht kann ich jetzt weglaufen. Nein, stopp, bleibt da. Die Predigt ist auch was für euch. Ich versuche es spannend zu machen, dass ihr auch was mitnehmen könnt. Es war nämlich so, vor einigen Tagen bin ich in meinem Büro am Telefon, am Telefonieren und plötzlich kommt mein Sohn rein und sagt, Papa, Papa, unsere Nachbarn haben ganz viel Kartons, können wir die haben? Und was macht ein Papa, wenn er im Homeoffice ist in der Corona-Zeit und die Kinder sind auch noch so manchmal drum herum? Ja, sage ich zu ihm, mach ruhig, nimm die Kartons. Und innerlich denke ich mir, was brauchen Kinder, damit es ihnen nicht langweilig wird? Sie brauchen Projekte, sie brauchen was zu tun. Also super, ich habe weiter telefoniert. Und derweil, ich kann manchmal so aus dem Fenster gucken im Garten, was die Kinder so machen, habe ich dann festgestellt, ein Projekt nach dem anderen entsteht. Und das hier so sind die Dinge, die die Kinder gebaut haben. Und in unserer Predigt heute, da geht es auch darum. Es ist nämlich irgendwo eine Rittergeschichte. Ritter hatten es ja so unter anderem viel einfacher, wenn die Corona-Zeit zu ihrer Zeit gewesen wäre, dann hätten die Ritter einfach ihr Visier runtergeklappt und alles wäre gut gewesen. Aber Scherz beiseite, so war es dann natürlich nicht. Aber die Ritterzeit ist schon eine faszinierende. Vor kurzem waren wir im Odenwald mit der ganzen Familie. Wir waren so am Wandern und wir waren fast schon so, hatten das Ziel nach Hause schon im Kopf und plötzlich sehen wir so ein Schild, Burgruine, ich weiß nicht, war 500 Meter Burgruine. Wir alle gedacht, Mensch, diese Burgruine, die kennen wir noch nicht. Papa war hoch motiviert, hat dann die anderen auch noch mal angefeuert, kommt, lasst uns die Burgruine doch noch entdecken. Und gemeinsam sind wir wirklich verschlungene Pfade gegangen. Wir kannten alle den Weg noch nicht und tatsächlich plötzlich entdecken wir eine Ruine, Mauern überwachsen. Und die Fantasie geht mit einem durch und man stellt sich vor, ja, da vielleicht durch dieses Tor sind die Ritter geritten, da war der Wachturm, hier waren die Gänge, wo sie gelaufen sind, vielleicht war da der Thronsaal und die Fantasie blüht und das macht Spaß, auch als Erwachsener. Sie kennen das sicherlich, wenn man nochmal einfach mit den Kindern zusammen Begeisterung leben kann. Die Geschichte, die wir heute miteinander anschauen, ist eigentlich, wenn man so will, eine Rittergeschichte. Aber es ist eine ganz besondere Rittergeschichte. Mit vielen Hin und Her und auch manchen Dingen, die völlig überraschend kommen. Sie steht im zweiten Königebuch. Das zweite Königebuch oder die ganzen Königebücher insgesamt sind sehr faszinierende Bücher, wie eigentlich alle Bücher in der Bibel faszinierend sind, wenn man sich mal die Chance gibt und versucht reinzuzoomen, versucht Dinge zu entdecken, so ähnlich wie bei einem Abenteuerspaziergang. In den Königsbüchern geht es darum, der große König David war verstorben und Gott hat David versprochen, es wird ein Nachkomme kommen. Ja, es wird sogar der Messias eines Tages aus deiner Linie kommen und du wirst zu der Urvater sein. Und genau, das wurde David versprochen. Und dann beschreiben die Königsbücher die Geschichte. Ein König kommt nach dem anderen. Ein Ritterkönig, wenn man so will, nach dem anderen. Aber die Daumen gehen eher nach unten, so wie diese Könige drauf sind. Die überwiegende Mehrheit dieser Könige kriegt wirklich den Daumen nach unten. David, so das leuchtende Beispiel, ein paar Ausnahmen, aber die überwiegende Mehrheit der Könige, die schlachten sich wirklich durch die Geschichtsbücher, wenn man so will. Was tut Gott? Er wollte doch den Messias bringen. Und das ist wie heute auch. Was tut Gott in den Krisen? Da stellen wir manchmal die Fragen. Ja, wo ist denn jetzt Gott? Wird er seinen Plan erfüllen? Und Gott hat schon immer Möglichkeiten und Wege gehabt, wie er zu den Menschen sprechen kann. Und in diese Zeit fällt die großartige Geschichte zweier Propheten, nämlich dem Prophet Elia, einer der vielleicht der bekannteste, der mächtigste, der gewaltigste Prophet im Alten Testament, und sein Schüler Elisa. Elisa bittet am Ende, bevor wir kennen diese faszinierende Geschichte, bevor Elia in einem feurigen Wagen in den Himmel fährt, bittet Elisa eine in Anführungszeichen demütige Bitte. Er sagt, Elia, wenn du gehst, was wünsche ich mir? Elia fragt ihn nämlich, hast du noch einen Wunsch? Ich wünsche mir zweifach so viel von deiner Vollmacht. Ein krasser Wunsch. Und wenn man dann in die Königsbücher reinschaut, dann merkt man eigentlich, ja, Elia hat 7 krasse Wunder getan, Elisa hat 14 krasse Wunder getan. Also irgendwo scheint das auch dem Autor wichtig gewesen zu sein, das hervorzuheben, dass wirklich Elisa hier so diese doppelte Kraft auch noch mal hatte. Und wir zoomen jetzt rein in das Kapitel 6 im 2. Königebuch. Eine faszinierende Geschichte von Elisa. Es gab damals, und da sieht man schon, das Königreich Israel ist geschwächt. Es gab schon das Südreich Juda und das Nordreich Israel. Das Nordreich Israel schon geschwächt. Und die Syrer haben einen Plan. Die Syrer möchten Israel überfallen. Wenn man sich so den ganzen Kontext anschaut, den ganzen Zusammenhang, dann geht es wohl nicht in dieser Episode um einen gewaltigen Krieg, wo richtig zwei Heere mächtig aufeinander prallen, sondern eher um kleinere Ritterkämpfe. Und die Syrer, die kommen mit ihrer Armee und denken, wir machen mal so einen Grenzüberfall, wir schwächen die Israeliten. Und der syrische König sagt, das wird beschrieben in Kapitel 6, 2. Könige, okay, wir überfallen an der Grenze die Israeliten. Und er bespricht sich mit seinen Ritteroffizieren, die machen sich alle fertig. Und dann heißt es, sie legen los und legen sich in den Hinterhalt. Das hebräische Wort kann man so deuten, dass das so die Bedeutung sein muss. Sie legen einen Hinterhalt und warten auf die Israeliten, um so ein paar Rittertruppen zu vernichten. Und da liegen sie da, und ich kann mir das richtig vorstellen, sie liegen auf der Lauer, sie sind bereit in Kampfesstellung, aber was passiert? Da sehen sie auf einmal die Israeliten, krass, die haben viel größere Truppen. Die haben auch Pferde dabei, die haben auch Bogenschützen vielleicht. Boah, die sind so gut ausgerüstet, die können wir jetzt nicht angreifen. Boah, wir müssen zurück, stecken ihre Waffen weg und gehen zurück zum König von Syrien und sagen, ey, wir wollten die Israeliten platt machen, aber ey, das hat nicht funktioniert. Die waren auf einmal, die wussten, so als ob die Bescheid gewusst hätten. Die waren da, richtig gut ausgerüstet. Wenn das einmal passiert, könnte man denken, dann sagen die Syrer, ja, okay, Zufall, ne? Da waren halt die Israeliten gerade auf dem Plan. Aber der Bibeltext sagt, das geschah nicht einmal und nicht zweimal. Und der Autor deutet an, das geschah eigentlich ständig. Das war ein Muster. Immer wenn die syrischen Ritter hier die Israeliten überfallen wollten, waren die Israeliten schon da und wussten Bescheid. Jetzt wird der König von Syrien hellhörig. Und ich kann mir das vorstellen, er schaut den Offizieren in die Augen. Und das ist eine richtige Rittergeschichte. Er schaut die Generäle an, er schaut die Offiziere an. Und er stellt ihnen die Frage, wer von euch ist der Verräter? Es muss sich hier um einen Spion handeln in unseren Reihen. Weil es kann doch nicht wahr sein, dass immer wieder, wenn wir die feindliche Armee angreifen wollen und sie immer wieder minimieren wollen, hier mal und da mal, dass sie es immer wissen, wer von euch ist es? Und vielleicht schauen die Soldaten betreten nach unten und einer wagt den Blick und sagt, König, es ist nicht so. Es ist nicht so, wie du denkst. Wir haben keinen Verräter in unseren Reihen. Aber, und dann wird es irgendwie spannend, aber ein Mann Gottes, der erzählt dem König von Israel das, was du in deinem Schlafzimmer flüsterst. Eine krasse Phrase, die im Orient waren die Schlafzimmer total geschützt. Und was dort ein König getan hat, gesprochen hat, war absolut, wir würden heute sagen, top secret. Und der Offizier ist aber so realitätsnah und sagt, dieser Mann Gottes von den Israeliten, der hat die Macht, der erzählt, was du sogar in deinem Schlafzimmer sprichst. Was macht der König? er macht wahrscheinlich was Logisches zu tun. Er sagt zu seinen Männern, bringt mir diesen Mann, lebend, ich möchte ihn haben. Wo ist er? Und es wird ihm berichtet, er ist in Dothan. Elisa ist in Dothan. Dothan ist so diese Stadt, die wir kennen aus dem Alten Testament. Wer die Josefsgeschichte kennt, der bei dem klingelt, der merkt, ach krass, das war doch dort, wo Josefs Brüder ihn in die Zisterne geschmissen haben und wo dann die Ismaeliter gekommen sind und Josef mitgenommen haben. Da spielt es sich ab. Und Elisa zieht sich zurück. Heute heißt die Stadt Tel Dothan. Tel steht immer für Hügel, eine Stadt. Das sieht man noch so auf dem Berg. Da ist Elisa drin. Und von da ab wohl läuft sein Kanal nach Samaria zum König von Israel. Und da steht die Connection. Und die Syrer, schlau wie sie sind, Ritter wie sie sind, Soldaten mit Taktik und Strategie wie sie sind, die kommen bei Nacht, heißt es im Bibeltext. Die umzingeln bei Nacht die gesamte Stadt. Und dann wird es ganz nüchtern. Der Bibeltext sagt, vielleicht gehen wir da mal miteinander rein, 2. Könige, Kapitel 6, Vers 15, das ist so amüsant irgendwie trocken beschrieben, da heißt es, und als der Diener des Mannes Gottes früh aufstand und hinausging, vielleicht hat er Morgensport gemacht, sich irgendwie gewaschen, vielleicht war es ein Frühaufsteher, vielleicht hat er auch was zu tun gehabt für Elisa, vielleicht sollte er Brot besorgen. Auf jeden Fall geht er morgens irgendwie raus und schaut so die Stadtmauer wahrscheinlich runter und ihm bleibt die Sprache weg. Er ist völlig geschockt. Was sieht er? Der Text heißt hier, da umringte ein Heer die Stadt und Pferde und Kriegswagen. Pferde und Kriegswagen. Ja, vielleicht das Banner der Syrer. Vielleicht saß schon der Offizier auf seinem Pferd und das Pferd, könnte man filmerisch schön darstellen, hat gewirrt. Und sie sind schon mit ihren Schwertern vorbereitet, jetzt Dothan einzunehmen, beziehungsweise zu sagen, gebt uns diesen Mann, diesen Elisa, rückt ihn raus, dass wir ihn mitnehmen. Dem Diener bleibt die Sprache weg. Wahrscheinlich hat er alles vergessen, was er dabei hatte. Und er rennt wahrscheinlich Hals über Kopf in das Haus, wo Elisa ist. Und geht zu ihm und sagt, Elisa, mein Meister, Herr, du kannst es dir nicht vorstellen. Der Text sagt, ach, mein Herr, was sollen wir tun? Es ist ja immer die Herausforderung, wenn wir Geschichten lesen, auch biblische Geschichten, da richtig drin zu sein und nicht einfach nur das so zu lesen, sondern wirklich mitzuleben und sich das vorzustellen, weil dann haben wir am meisten davon. Ja, und stellen Sie sich das vor. Stellt euch das vor, Kinder, ein feindliches Heer. Ihr wisst, euer Heer. Unsere Soldaten, die sind in Samaria, das ist aber über 10 Kilometer weg. Und jetzt hier die ganze Stadt umringt, die wollen uns platt machen. Was machen wir in Situationen, wenn wir nur Fragen haben und keine Antworten? Und jetzt kommt so ganz nüchtern, aber auch voller Weisheit, die Reaktion von Elisa. So ganz väterlich kommt er für mich rüber, fast ein bisschen trocken. Schauen Sie mal, was Elisa jetzt antwortet. Er sagt, fürchte dich nicht, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. So als er zu ihm sagt, hör zu, mach dir überhaupt keine Sorgen, alles unter Kontrolle, alles paletti, weil, hey, auf unserer Seite sind die Massen. Bei uns ist es krass, da sind die Soldaten, wir sind gerüstet, wir haben Kriegswagen. Ey, überhaupt kein Ding. Die, das ist ein Witz, das sind ein paar Hansel, die machen wir fertig. Und wieder, stellen Sie sich das vor, gehen Sie in die Situation rein dieses Schülers. Der steht wahrscheinlich immer noch mit offenem Mund da und denkt, jetzt hätte ich aber was anderes erwartet. Ich hätte jetzt wenigstens gedacht, dass Elisa sagte, okay, wo ist der Fluchtplan? Wo ist der Tunnel? Was machen wir? Wo gehen wir raus? Wo sind die Pferde, die für uns gesattelt sind in der Notsituation? Nee, er sagt, bei uns. Wir sind richtig fett viele. Wir haben überhaupt kein Problem mit den paar lächerlichen, mit dem lächerlichen Soldaten her. Total faszinierend. Ja, war Elisa jetzt irgendwie verrückt? Die Skeptiker, die diesen Text lesen, die würden sicher sagen, es ist eh alles nur komische Geschichten. Interessanterweise ist die Bibel aber in ihrem gesamten Ton nicht so geschrieben. Die Bibel möchte immer total ernst genommen werden. Da heißt es immer, es sind Realitäten, die tatsächlich vorhanden sind. Das sind keine schönen Geschichten. Das ist wahrhaftig. So schreiben alle Autoren bis ins Neue Testament, wo es wirklich dann auch heißt, in dem und dem Jahr, hier im Alten Testament genauso. Es wird sogar historisch festgelegt, wo was war. Der Autor hat immer die Absicht, Leute, das ist echt so gewesen. Wie geht es weiter? Und was bedeutet das für uns? Ist es nicht oft auch so bei uns im Leben, wenn wir in der Krise sind? Ich kann mich erinnern, vor Wochen, wo Corona angefangen hat, auch wenn ich mich umgehört habe, wie das Menschen gegangen ist, haben sie dasselbe bestätigt. Wir waren alle irgendwo in der Schockstarre. Wir waren alle irgendwie wirklich, haben unser Leben auch gefürchtet ein Stück weit. Vielleicht ging ihnen das auch so. Am Anfang kannte man dieses Virus noch nicht so genau. Man dachte, es ist jetzt ein Killer-Virus. Werde ich jetzt vielleicht erkranken? Muss ich auf die Intensivstation? Muss ich beatmet werden? Werde ich dann sterben? Vielleicht Platzangst? Hilfe, ich will das nicht. Was mit meinen Kindern? Was mit meiner Frau? Was mit meiner Familie? Fragen sind da und man hat keine Antworten. Und ist es nicht so, dass es dann wirklich so diesen inneren Glaubens, diesen Vertrauenskampf gibt, wo wir ringen, wo es wirklich so ein geistlicher Konflikt ist, wo man sich auf der einen Seite sagt, ja okay, aber ich bin ja auch noch irgendwie Christ, oder? Und Gott sagt ja, ich bin bei dir. Man könnte auch diesen Text jetzt so stellvertretend lesen. Ja, da sagt doch Gott zu uns in unseren Situationen, auch in der Krise, gerade in der Krise bin ich da. Ja, ich bin gerade in der Krise da, stell dir vor. Genau das ist eigentlich diese Geschichte auch. Mitten in der Krise ist Gott da und zwar so, wie man sich's kaum vorstellen kann. Wir haben ja noch nicht weitergelesen, aber wir vertrauen mal Elisa, dass das stimmt. Lesen wir es doch einfach mal. Und Elisa betete und sagte, Herr, Vers 17, öffne doch seine Augen. Ein spannendes Gebet. Öffne doch seine Augen. Seine irdischen Augen, dass er nicht nur das Irdische sieht, sondern dass er auch das Unsichtbare sieht. Und was heißt es dann? Dann heißt es tatsächlich, der Herr öffnete seine Augen des Dieners und er sah und siehe, so eine Verstärkung tatsächlich, der Berg war voll von, ich lasse jetzt mal ein Wort aus, Pferden und Kriegswagen um Elisa her. Mit einem Unterschied. Genau dieselbe Beschreibung wie bei den Syrern. Pferde und Kriegswagen. Aber ein wesentlicher Unterschied. Feurig. Feurige Pferde und Kriegswagen. Was an Elia erinnert und an den Wagen, an den feurigen Wagen, wo Elisa da stand und gesagt hat, feuriger Wagen Israels und sein Gespann und dann geht's sein Meister in den Himmel. Und da sieht er wieder die Wagen aus Feuer. Ich glaube, das hat Elisa total berührt und auch wahrscheinlich ganz friedlich gemacht, weil er wusste doch, dass es Tatsache ist. Übrigens, die Juden glauben bis heute nicht, dass es eine fromme Geschichte ist, sondern die glauben in der Tat, dass Elia, sein Grab hat man ja auch nicht da ist, dass diese Geschichte wahr ist. Gott, auch wenn es für uns so eigenartig ist, sich vorzustellen, Gott hat Elia zu sich genommen. Und Elisa weiß um diese Realität. Deswegen, glaube ich, ist er auch so nüchtern und sagte, ganz klar, mach dich locker, mein Freund, weil da sind sie, die feurigen Wagen. Und vielleicht noch viel mehr als bei Elia, eine ganze Armee. Und ich glaube, diese Herausforderung ist es bei uns im Leben, dass Gott, wir haben Pfingsten jetzt, dass Gott uns doch die Augen öffnen möge, dass wir viel öfter in unserem Leben die geistliche Realität wahrnehmen. Wie oft lassen wir das nicht an uns ran oder denken vielleicht auch manchmal, schöne Geschichten. Irgendwie weiß ich nicht, wie kann ich Gott wahrnehmen? Und manchmal ist es gerade für Christen ja auch gar nicht so einfach, auch geistliche Realitäten zu sehen, auch das zu glauben, was da steht. Weil wir Christen haben noch die Herausforderung, wenn Krisen passieren, wenn blöde Sachen bei uns laufen, müssen wir das die ganze Zeit auch noch mit einem liebevollen Gott verbinden. Wir müssen auch noch sagen, trotzdem ist ja Gott irgendwie in Kontrolle. Trotzdem stimmt ja das, was er ja sagt. Fürchte dich nicht, du bist nicht allein. Aber alle Nachbarn und alle Freunde sagen, was machen wir jetzt in der Krise? Oder was machst du, wenn es dich jetzt getroffen hat und du arbeitslos wirst? Was machst du, wenn vielleicht ein Angehöriger von dir schwer krank ist? Was machst du, wenn du keine Zukunftsperspektive mehr hast? Wenn vielleicht auch finanziell die Not jetzt so groß ist, dass du nicht mehr weißt, wie du dein Leben fristen sollst? Was machst du, wenn dein Kind gerade den ganzen Tag zockt und du den gar nicht mehr wegkriegst vom Computer und alle Verbote nichts helfen? Was machst du, wenn du selbst in der Krise bist und dein Partner hat zu dir gesagt, hör zu, es wird nichts mehr mit uns beiden. Wir gehen jetzt getrennte Wege. Ich habe vor kurzem mit so einem Menschen gesprochen. Und dann sich festzuhalten an dem, was Gott sagt. Und zu glauben, dass es Tatsache ist, das ist wirklich ein Kampf. Und der ist nicht einfach. Aber trotzdem könnten wir sagen, die erste Lektion, die dieses alte Buch uns hier in dieser Geschichte mitgeben möchte, ist genau die. Es ist eine Realität, dass du niemals alleine bist und dass du prinzipiell eigentlich immer wissen darfst, egal was passiert, dass Gott bei dir ist. Punkt. Das ist fix, wie ein Pfosten, der eingeschlagen ist in die Erde. Der zweite wichtige Punkt aus dieser Geschichte ist eigentlich der, dass hier Elisa betet, öffne ihm doch die Augen. Und er sieht eine himmlische Realität. Das ist der zweite Pfosten, der eingeschlagen ist. Es ist beides wahr. Was Gott in seinem Wort sagt, er ist immer da, egal was passiert. Du bist nie allein. Und der zweite Pfosten, von Zeit zu Zeit zeigt sich Gott sogar. Und wenn dir die Augen geöffnet würden, würdest du die himmlische Realität sehen. So bin ich mir todsicher, sage ich schon fast, dass Elisa das sein Leben lang begleitet hat. Die feurigen Heere, die er gesehen hat vor dem feindlichen Heer. Die himmlische Realität, die er gesehen hat vor der irdischen Realität, hat ihn garantiert sein ganzes Leben durchgetragen. Und selbst wenn Gott ihm die Gnade nicht hat zuteil werden lassen, dass da mal krass die Dinge sichtbar geworden sind, hat er sicherlich sich daran erinnert und hat gewusst, aber Gott hat es damals gemacht und er macht es sicherlich auch jetzt. Er ist sicherlich auch mit mir jetzt. Weil ich halte mich einfach daran fest, an meiner Erfahrung, an dem, was ich schon erlebt habe. Das hat sich so fest in mir eingebrannt, da bleibe ich einfach dran. Und vielleicht haben Sie auch solche Geschichten, solche Erfahrungen, wo Sie sagen, da habe ich Gott erlebt, ganz deutlich. Da habe ich gespürt, dass ich nicht alleine bin. Da habe ich gemerkt, dass Gottes Kraft die Macht hat, die Mehrheit ist. Und da habe ich sogar wirklich irgendwo diesen Vorhang weggezogen bekommen in meinem Leben. Da habe ich sogar wirklich selber gespürt und erlebt, dass es wirklich Gott war. Ich habe fast schon Gott wahrgenommen. Manchmal gibt es diese Geschichten. Und ich wünsche mir, dass diese Botschaft des Elisas, gerade auch am Pfingsten, dass es sich in ihr Herz senkt. Und dass sie dem Heiligen Geist zutrauen, jetzt am Pfingsten, dass er ihnen das deutlich machen kann. Gott ist sichtbar. Gott ist erkennbar. Ich habe hier einen Pass, den Reisepass. Es ist doch völlig selbstverständlich, oder? Dass wenn wir unterwegs sind an Grenzen im Urlaub, leider ist es momentan nicht so möglich, aber wir haben einfach unser Dokument dabei, wenn wir fliegen, kein Problem, wir zeigen unsere Identität und wir wissen selber, wer wir sind, wessen Landesbürger wir sind. Wir haben volle Sicherheit, keine Krise, wir zeigen den Pass und wir können überall hin. Wir wissen, dass wir Bürger dieses Reiches sind, also dieses irdischen Reiches. Da gibt es doch gar keinen Zweifel. Aber ich möchte Sie herausfordern mit dieser Predigt, es mitzunehmen in ihrem Gedächtnis, dass sie genauso wie sie Bürger dieses irdischen Reiches, was für immer eine Nationalität sie auch sind, was für ein Pass auch immer, was sie für einen Pass haben, dass sie, wenn sie vielleicht den sehen bei der nächsten Reise, dass sie sich dann deutlich machen, wenn sie den Pass anschauen, vielleicht wenn sie ihn zeigen, ey, genauso wie ich jetzt meinen Pass hier der Grenzkontrolle zeige, genauso weiß ich, dass es genauso wahr ist, dass ich Bürger bin eines himmlischen Reiches. Es ist ein Witz, dass Jesus Christus gesagt hat, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen und ihr seid Bürger dieses Reiches, jetzt schon. Und es wird eines Tages offenbar werden, der Messias wird wirklich kommen und dann wird auch das Reich Gottes vollendet werden. Ist es ein Witz oder glauben wir das? Genauso wie wir Bürger sind unseres Landes, sind wir Bürger des Himmels. Es ist dieselbe Realität. Das sind die Augen. Elisa würde sagen, genau so ist es, weil ich habe es selber gesehen. Ich war jung mit meinem Bruder zusammen, wir waren jugendlich und wir waren in den Bergen unterwegs. Es war schon etwas fortgeschrittene Zeit und wir sind da so am Berg wandern. Und wir sehen auf einmal in der Ferne ein Kreuz, ein Gipfel. Das ist ja dann immer so für Bergsteiger so das Thrilling Moment, wenn man merkt, ja Mann, da ist es, guck mal, da ist das Gipfelkreuz, da ist der höchste Punkt. Von da aus hast du die Übersicht, von da aus siehst du die Welt, da wollen wir hin. Und diesen gleichen Impuls, den hatten wir im Herzen, da wollen wir hin. Und wir dachten, ey, lass uns auf die Uhr gucken, eigentlich schon ein bisschen spät, aber Mann, ey, guck mal, da oben ist das Kreuz. Wie cool wäre es, wenn wir es schaffen würden. Und wir sind hochgeklettert und wir haben Gas gegeben, weil wir wussten, es wird dunkel, wir werden es doch schaffen. Wir waren unterwegs, wir sind am Ende ehrlich gesagt gerannt. Unser Gewissen hat uns irgendwie gesagt, ey, eigentlich ein bisschen dumme Idee schon, weil das wird langsam Nachmittag. Kinder, nicht nachmachen, es wurde wirklich dann immer die Sonne ging unter. Blöd eigentlich, aber was macht man manchmal so als Jugendlicher? Man rennt, man ist crazy, man ist verrückt und man gibt Gas. Und tatsächlich, schweißgebadet, kamen wir am Kreuz an. Ich gegen die eine Seite gelehnt, mein Bruder gegen die andere Seite gelehnt. Und wir packen unsere Müsli-Riegel aus, unser Trinken und sehen wirklich Alpen glühen. Die Sonne geht unter, unten schon die Lichter gehen an. Genial, wir haben es geschafft. Und gleichzeitig wussten wir, doch eigentlich blöd, Mensch, die Sonne geht unter, es wird dunkel. Wir sind schnell hier hochgerannt, aber genauso, ehrlich gesagt, noch schneller müssen wir jetzt wieder runter. Weil, Mensch, es wird dunkel und auf dem Berg und dunkel, ganz schlecht. Also gesagt, getan, wir rennen noch schneller nach unten. Es wurde wirklich schon dunkel mittlerweile. Da war ein Zaun, eine Weide. Wir, zack, über den Zaun drüber. Hohes Gras. Wir nicht mehr viel gesehen. Auf einmal, wir denken, oh nee, jetzt noch so gegen Stier reinlaufen. Vielleicht noch am besten noch einen kleinen Stierkampf. Oh, bitte nicht. Schnell zurück. Über den Weidenzaun wieder. Ab unten in den Wald. Da muss es irgendwo sein. Und wir sind im Wald und tatsächlich am Ende, ich weiß es noch, wir saßen auf dem Hosenboden. Wir sind wirklich auf dem Hosenboden gerutscht, weil wir nichts mehr gesehen haben. Es war völlig stockfinster. Es war finster. Und es war so krass. Wir saßen auf dem Boden, wir haben nichts mehr gesagt. Mein Bruder nicht und ich nicht. Und wir dachten, Mensch, Mist, jetzt ist es uns passiert. Jetzt hocken wir richtig fett in der Klemme. Wir haben keine Ahnung, wie wir sind. Stockdunkel, wir wissen nicht, wie es nach Hause geht. Was machst du dann? Wir haben eindringlich als Jugendliche gebetet. Wir haben gesagt, Gott, das war blöd, das war ein Fehler, aber bitte mach was. Als wir unseren Hilferuf, unser Gebet zu Ende gesprochen haben, da kann ich mich noch erinnern, wir sitzen auf dem Boden, ich sitze da und ich mache die Augen auf und ich sehe einen ganz kleinen Pfad, einen ganz schmalen Pfad, wirklich winzig, den haben wir vorher nicht gesehen, so als ob uns Gott die Augen geöffnet hätte. Wir waren so ein bisschen unsicher immer noch, aber Hoffnung, ich sage zu meinem Bruder, hey, siehst du das, ey, guck mal, ganz, ganz schmaler Pfad, oder? Ist es ein Pfad oder nicht? Keine Ahnung, komm, lass uns da laufen. Und wirklich, so als ob der so hintereinander mit den Fußtapfen geht, so gehen wir den Pfad runter. Und tatsächlich, der Pfad geht auf einen größeren. Und der wird wieder ein bisschen größer. Und das wird auf einen Weg und plötzlich ein Riesenweg und plötzlich eine geteerte Straße. Und deswegen hat sich die Erfahrung so in mein Herz gesenkt, weil Gott hat uns da rausgeholt. Gott hat uns da echt die Augen geöffnet. Wir sind nach Hause gelaufen, diesen Weg in unsere Unterkunft, und wir haben Lieder gesungen, die wir kannten, weil wir so erfüllt waren, dass Gott sein Versprechen eingehalten hat, dass er bei uns war, dass wir einen Weg gefunden haben. Und was ich Ihnen zurufen möchte heute Morgen, ist die Botschaft von Elisa. Nehmen Sie das ernst, was Gott sagt. Sie sind nicht allein, und mit Gott sind Sie immer eine Mehrheit. Und zweitens, die himmlische Realität ist eine Realität. Die ist da. Bitten Sie den Heiligen Geist, auch jetzt über Pfingsten, bitten wir ihn gemeinsam, dass Gott uns immer wieder die Augen öffnet in unserem Leben, dass wir das wahrnehmen. Amen.